Der folgende Podcast wird präsentiert von Google, Facebook und...
da draußen. Es ist wieder Dienstag und Dienstag ist Podcast-Tag. Hier sind wieder für euch die rechte und die linke Hand des Podcasts. Mit mir verbunden ist der liebe Oliver, den ich heute seit langem wieder mal sehe, weil wir haben unsere Skype-Kamera aufgedreht. Sachen, die sonst nur die Geheimdienste unbemerkt aufschalten bei mir, habe ich jetzt einmal ganz bewusst eingeschalten. Olli, wie geht es dir denn?
Hallo, lieber Christian. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Staffel 6, mein Freund. Ich freue mich wirklich sehr, mit dir zu telefonieren. Und ich möchte bei der erstbesten Gelegenheit auch gleich mal Danke sagen. Und zwar danke erstens für dieses tolle Thema, das du dir heute ausgesucht hast. Hat meinen Horizont wieder mal erweitert. Und auch danke für deine Rücksichtnahme bezüglich des Aufnahmetermins. Du bist wirklich ein großer Rücksichtnehmer. Das ist fein, so einen tollen Kollegen zu haben. Das ist etwas, was nicht jeder von sich behaupten kann.
Da hast du allerdings recht.
Du, aber bei all der Freude über dieses Gespräch sage ich dir, ja. Vorsicht, lieber Christian, Vorsicht. Ich möchte nicht gleich paranoid wirken oder so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden halt irgendwie aufgenommen oder so. Ich weiß nicht. Es ist nicht hundertprozentig bestätigt, aber es ist so ein Gefühl, dass dieses Gespräch aufgenommen wird.
Ja, es kommt mir auch so vor, weil manchmal reißt die Verbindung immer so ein bisschen ab und ich sehe zum Beispiel das Bild ja ein bisschen, ich weiß gar nicht, früher oder später als den Ton. Drum, ja. Da kannst du den Kopf schütteln, so viel du willst. Drum denke ich, du hast recht. Ich glaube auch, dass das aufgenommen wird. Und ich glaube, dass das sogar von mehr als nur einer Stelle aufgenommen wird.
Ja, wir begeben uns heute auf jeden Fall auf dünnes Eis. Und das System zu kritisieren, was wir heute natürlich vorhaben, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist vielleicht für einen Podcast, der längerfristig geplant ist, vielleicht gar nicht so gut. Aber auf der anderen Seite, hey, was gibt's Besseres? Für die erste Folge der Staffel 6, also mal das Ganze bis aufs Äußerste auszureizen. Mal schauen, ob wir dann in Zukunft nur posten dürfen, unsere Podcasts im Internet.
Schauen wir mal, wo die Reise heute hingeht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, dass wir heute wieder mal miteinander sprechen. Also jetzt da offiziell im Podcast, weil das ist doch, ich glaube, die letzte Aufnahme ist ja schon wahrscheinlich fast einen Monat her, kann das sein?
Ja, das ist...
Drei Fragezeichen ist schon länger her.
Ja, ja, du, wir haben die drei Fragezeichen gehabt, ein toller Podcast mit einem super Experten auch dabei. Wobei die da, lieber Christian, jetzt schon auch, ich weiß, du wirst das wahrscheinlich im Nachhinein rausschneiden, aber ich möchte da ein bisschen rügen, denn du Schlingel, du hast ja da meinen Running Gag, dass ich ihn immer beim falschen Namen genannt habe, den lieben Markus, den hast du dann irgendwann einmal rausgeschnitten und einmal hast du es übersehen und deswegen wirkt es so, wie wenn ich den Namen nicht wissen würde von Matthias, aber natürlich ist mir das vollkommen klar, dass er Lukas heißt. Also bitte da ein Tut mir leid und eine Entschuldigung meinerseits, das war natürlich alles...
Das passt schon. Du weißt, ich mag das einfach, wenn ich schneiden darf, den Podcast, dass ich die halt dann so blöd wie möglich, wie nur irgendwie möglich dastehen lasse. Und das macht mir einfach Freude. Und ich freue mich schon, weil das ist auch wieder einer meiner Podcasts, ja. Also ich werde den wieder schneiden. Also ich habe jetzt schon wieder Lust drauf zu schneiden, eigentlich, bevor wir nur eingesprochen haben.
Du, hör mal auf an der Stelle. Und du kannst wahrscheinlich mit den 5 Minuten eh schon was anfangen.
Du, aber... Nein, tut mir natürlich leid, ich weiß, ich wollte es eigentlich ganz außernehmen, um unseren Experten zu schützen. Mhm. Und es ist mir dann nicht ganz gelungen. Es war keine Unachtsamkeit. die selbst Profis wie mir passieren.
Das ist völlig in Ordnung. Ich sehe, unsere Experten stehen auch unter dem Zeugenschutzprogramm. Also das ist,
da muss man
alles tun, um sie zu schützen.
Ich sehe, du trinkst schon wieder Bier.
Ja.
Es ist hell draußen, wie früher Nachmittag, und du trinkst wieder Bier. Hast du dir das jetzt wirklich angewöhnt an deinem neuen Wohnort?
Naja, ich wohne jetzt am Land, und am Land trinkt man Bier und Wein, und das gehört zum guten Ton, sonst wird man da nicht akzeptiert. Jetzt sieht mich zwar keiner, aber ja, ich möchte ja mich selbst akzeptieren können. Hey,
aber falls wenn du nachher noch rausgehst, sollte man schon erfahren, ja, können, oder? Das ist ja, es genau. Geht ja um viel mehr, da hast du vollkommen recht.
Einen gewissen Beweis musst du schon mitbringen draußen.
Ja, taugt mir, ihr habt jetzt bewusst natürlich auf den Alkoholkonsum angesprochen, weil sie das in unserer Fangemeinde herausgestellt hat, entnehme ich halt Rückmeldungen, dass das als lustig empfunden wird, wenn ich dich über deinen Alkoholkonsum kritisiere.
Ah, interessant. Aber macht euch keine Sorgen, ja, da draußen. Ein Bierchen zum Podcast, ich glaube, das ist ja wohl noch nicht nur erlaubt, sondern es auch gewünscht. Es lockert die Zunge, es schmeckt gut, und es macht mir zu dem Telefonat mit dir noch zusätzlich gute Laune.
Ist das eigentlich der Grund, warum du jetzt so viele Podcasts hast, dass du Bier trinken kannst?
Ja, das ist eine Tarnung für mein Alkoholproblem.
Sag, ich würde den Podcast eigentlich gar nicht mehr erwähnen, aber magst du was drüber sagen über das zweite Podcast-Werk, das du sehr regelmäßig jetzt hinauswirfst in die Welt?
Ja, ich möchte vor allem, bevor ich das zweite Podcast-Werk nochmal erwähne und ein bisschen bewerbe, noch was über das jetzige Podcast-Werk sagen. Und zwar vor 2 Folgen haben wir gesprochen. Kannst du dich noch erinnern, Christian, so ad hoc, wer da unser Held war?
Louis. War das der Louis?
Ja. Louis de Funès? Ja, ganz genau. Und wir haben über den Louis de Funès natürlich gesprochen. Und der Coach, unser ehemaliger Coach und mein jetziger Co beim Machtschädel, und da ist er schon, der Plug, der Dieter, der hat uns ja nach Monaten der Abstinenz mal wieder delivered. Der hat ja ein kleines Comeback gegeben, aber er hat es leider nie geschafft, ausgestrahlt zu werden.
Ich fürchte, dass es ja jetzt nicht wirklich ausgehen wird, Olli.
Ja, ich glaube auch, dass sie das nicht ausgehen wird. Aber darum möchte ich nur ganz kurz unseren Händen da draußen sagen, dass der den großartigen Louis-Podcast sehr gelobt hat, und er hat vorgeschlagen, als Lied der Woche noch ein Lied hinzuzufügen. Und zwar hat er vorgeschlagen, auf die Pavarotti-List nur ein Lied von Stereo Total zu setzen. Und da wir ja nicht nur für Infotainment stehen, sondern auch für gelungene Nachrufe, Christian, du warst das selbst, möchte das nur zum Anlass nehmen, das natürlich nachzuholen, weil die gute Sängerin von Stereo Total, die Françoise Cactus, ist ja einen Tag vor unserer Aufnahme leider verstorben an Brustkrebs, und umso mehr ist es mir wichtig, das jetzt in aller Form nachzuholen. Und deswegen tue ich auf die Pavarotti-List noch den Dactylo Rock von Stereo Total drauf. Und sag mal so RIP, wie man so schön sagt, an dieser Stelle.
Mhm. Genau. Cool, ja. Ja. Ja, sehr früh von uns gegangen, die Dame.
Ja, Mitte 50.
Wer auch sehr früh nicht von uns gegangen ist, aber zumindest aus Amerika weggezogen ist, ist der Edward Snowden. Hm. Unser Held der Woche!
Ja, schön, schöne Brücke. Schöne Brücke. Dann können wir gleich rein. Eigentlich wollte ich nur ein zweites Lied vom Drei-Fragezeichen-Podcast. Da wollte ich auch noch nachholen, weil da haben wir nämlich nur extra aufgeschrieben. Ich tue da was von Jupiter Jones noch auf die Pavarotti-List, weil Jupiter Jones, du weißt das natürlich, ist der englische Ausdruck für Justus Jonas. Und da tue ich noch eine Landjugend von Jupiter Jones drauf. Sehr tolle Band auch. Genau, und wegen dem Höfen wollte ich dich auch noch fragen, bevor wir in den Hauptteil hinein starten. Ich meine, da hat es ja extrem viele Einsendungen geben. Also
ja,
mit dabei ist auch unter anderem unser Dieter. Aber ob wir das götten lassen, ist die Frage.
Na, kann man natürlich jetzt der Fairness halber nicht machen, muss ich, sage ich dir jetzt im Vertrauen, weil er natürlich in anderen Gruppen von uns dabei ist, wo wir den verschickt haben. Das wäre unfair den anderen gegenüber. Alle anderen, die da eingeschickt haben, vielen herzlichen Danke mal dafür.
Es waren viele.
Und es waren gute dabei.
Ganz viele gute
dabei. Es waren viele gute dabei, aber halt nicht der Richtige. Wie machen wir das als Tolle? Geben wir ihnen noch einmal eine Chance? Oder lösen wir auf? Weil ich würde schon langsam mal zu dem Punkt kommen, wo man dann herausfindet, wer der Höfen wirklich ist. Also so im wirklichen Leben.
Verstehe.
Ich will wissen, wer der ist. Und solange, wenn die Hände nicht draufkommen, wer es ist, soll man den Händen helfen? Aber nur, gibt es da irgendwo eine Plattform, wo man den Höfen oder einer kleinen Community von uns den Höfen schicken könnte, wo man sie dann austauschen kann, beziehungsweise wo es vielleicht gleich direkt den Höfen einposten können, wenn sie es gefunden haben, weil ja vielleicht da Leute mitmachen wollen, die nicht unbedingt meine Handynummer haben oder denen du die Handynummer nicht gegeben hast, ja. Die können ja gar nicht mit, die sind ja schon von Haus aus ausgeschlossen,
ja,
die
will das
Leute gar nicht mehr ausschließen. Nein, sie sollten mitmachen können. Ich wäre fast für, um das Ganze abzukürzen, ich wäre fast für einen zweiten Durchgang und dass sie die Hände nur mehr ein bisschen anstrengen und zwei Dinge machen, weil du hast mir doch einmal in einem Telefongespräch vor ein paar Tagen, ja, oder eigentlich waren es mehrere Gespräche, weil du rufst ja regelmäßig an, haben wir ja über eine Plattform gesprochen, wo sowas möglich sein und nicht nur die Höfengeschichte, sondern überhaupt so ein bisschen Austausch mit
eine Community mit machen, Händen. Eine richtige geschlossene Community, genau, richtig. Ja. Und ich habe
das ist was anderes als Facebook? Was ist das?
Genau.
Erzähl einmal.
Machen wir es so, lieber Christian. Geben wir den Fans, unseren Händen da draußen nur Zeit. Wir feiern ja jetzt bald Geburtstag, lieber Christian. Wir zusammen. Wir sind ja ein Zwillings-Podcast-Duo und unser Geburtstag ist jetzt Anfang März. Und es wäre eigentlich schon, wenn wir regulär bleiben, der nächste Podcast, unser Geburtstagspodcast. Mal schauen, ob wir den.
Wir bleiben regulär.
Ja, nein, mal schauen, ob wir den extra machen oder ob wir den im regulären Turnus machen. Aber auf jeden Fall wird es den Geburtstagspodcast geben. Und bis zu dem Geburtstagspodcast habt ihr da draußen noch Zeit, den Höfen zu suchen und uns zu schicken. Und beim Geburtstagspodcast, da werden wir dann auch diese Plattform schon anbieten. Es handelt sich zum Beispiel, also nicht zum Beispiel, es handelt sich um die Plattform Discord, wo wir eine wunderschöne Fangruppe, eine geschlossene Community erstellen werden, wo ihr dann beitreten könnt. Kostet natürlich alles nichts. Und da können wir dann untereinander Spaß rumschicken, Späßchen austauschen und uns natürlich auch über Helden weiterbilden, miteinander plaudern und einfach nur Kontakt mit euch aufnehmen. Genau das haben wir vor und das werden wir auch machen und da freue ich mich sehr drauf.
Aber ja, wir gehen erst in zwei Wochen dann wahrscheinlich genauer drauf ein, oder?
Genau.
Dass die Hände ja wissen, wie sie was machen.
Könnt ihr euch seelisch schon mal drauf einstellen.
Wenn sie dabei sein sollen, oder? Ja, okay, gut. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ad.
Der Held der Woche.
Edward Joseph Ed Snowden wurde am 21. Juni 1983 in North Carolina geboren. Verzeiht das Husten. Jetzt hat es wahrscheinlich einige Leute mit Kopfhörern bei der NSA, die das abhören, gerade gerissen, weil es voll laut war. Ne? das ist ein US-amerikanischer Whistleblower und ehemaliger CIA-Mitarbeiter. Ihr werdet euch alle noch an seine Enthüllungen erinnern, die im Sommer 2013 stattgefunden haben. Das war die sogenannte NSA-Affäre. Und der Edward Snowden hat für einen Mann mit seinem jungen Alter damals eine sehr hohe Top Secret, wie sagt man da, Zugänge, sehr, also
genau,
Zugänge gehabt, die er für, genau so kann man das formulieren, ja, alle, genau so.
Files.
Viel mehr als eigentlich andere Männer in seinem Alter haben sollten, und ist irgendwann einmal zu einem Punkt gekommen, wo das für ihn nicht mehr tragbar war, und er für sich entschieden hat, dass wenn er ein guter Amerikaner sein möchte, was er ja eigentlich vorgehabt hat, dann muss das aufgedeckt werden, was da stattfindet hinter verschlossenen Türen und vor allem mit unseren Daten.
Ja, und vor allem, er war auch, es war ja immer sein Bestreben, ein guter Amerikaner zu sein. Also er wollte es nicht nur sein, sondern er war es von genau. Anfang an, weil er hat ja in seiner Biografie da schon einiges geleistet an Staatsdienst. Genau. Apropos Biografie, du hast die Biografie gelesen, ich habe sie zum Großteil gehört, also ich habe die letzten 3 Tage mit vollem Vergnügen mir das Hörbuch, das gibt es übrigens auf Spotify, gratis zu hören, also wenn man einen Spotify-Account hat. Und
übrigens ein Tipp für dich, du alter Hörbuchhörer, bei Spotify ist ja immer das Nervige, dass die Spotify bei Hörbüchern nicht merkt, wo man genau war. Passiert, man hat das dann immer so umgehen können, indem dass man in die Notizen das dann reinspeichert und so, aber es war alles immer sehr mühsam. Ich habe mir auf die Suche gemacht und eine App gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Die App heißt Eerie. Schau mal. Das ist so ein Kopfhörer und ein Buch. Ja? Mhm. Und mit dieser App verbindest du die mit Spotify und kannst dann die ganzen Vorteile nutzen, die du sonst bei Audible hast, zum Beispiel, dass du Lesezeichen setzen kannst, dass du ja einfach pausieren kannst und dann weiterhören, was auch immer. Na, du super. Willst. Du kannst in 1,5-facher Geschwindigkeit abhören. Und lauter so Schnickschnack. Also Eerie, so wie ihr, mit einem Y hinten, ist eine Top-Empfehlung von mir, verwende ich seit einigen Wochen und krieg leider wieder mal von der App jetzt nichts bezahlt. Ne? Es war wieder unbezahlte Werbung. Aber finde ich, ist für so Hörbuchhörer wie dich auf jeden Fall eine gute Geschichte, weil da muss man nicht ein teures Audible-Abo abschließen, sondern kann es einfach die ganzen Spotify-Hörbücher genießen.
Feine Sache, danke. Werde ich,
bitte gern.
Glaube ich, nutzen, ja. Cool.
Ja. Wir können es ja in die Shownotes haben.
Genau, das wird dann deine Aufgabe sein, nachdem du diesen Podcast dieses Mal hochladen wirst.
Absolut, habe ich bei den Fragezeichen übrigens auch ganz gut gemacht. Weißt du nicht, ob du das die Shownotes angeschaut hast?
Das immer, natürlich. Empfehle ich euch übrigens da draußen sowieso, die lustigen Kommentare bzw. Erklärungen auch zu lesen, und die Shownotes zahlt sich immer wieder aus. Wir sind jetzt zwar ganz lustige Burschen.
Ja. Aber auch ein lustiger Busch ist der Ed. Super Brücke jetzt, oder? Jetzt reden wir ein bisschen über Edward Snowdens Leben. Er hat eine ältere Schwester und ist der Sohn eines US-Küstenwachenangestellten im Bundesstaat Maryland gewesen. Sein Großvater war ein Admiral. Das heißt, der Snowden hat einen durchaus militärischen Hintergrund in der Familie, und das war der Grund, warum er sich nach 9/11 ebenfalls dann zur Armee, zu den Special Forces gemeldet hat, weil er seinem Land dann dienen wollte und einfach was Gutes tun, und das war aus einer militärischen Familie kommend einfach der einzige Weg für ihn.
Ja. Sehr interessant, habe ich gefunden im Buch, Permanent Record heißt das übrigens. Was man vielleicht mal kurz analysieren sollte, Permanent Record, ein interessanter Titel ja auch, die permanente Aufzeichnung des Lebens, was natürlich sehr sinnbildlich ist für das, was er eben, wofür er dann steht und was er einfach dann publik gemacht hat. Also da sollte sich jeder mal Gedanken darüber machen. Und er hat gesagt, der interessanteste oder wichtigste Tag war nicht 9/11, natürlich schon für die Familien und für die Schicksale, die da dahinter gestanden sind, aber sonst der 12.11., der 12.9., weil an diesem Tag hat sie sozusagen alles verändert, und vielleicht kommen wir dann später nochmal genauer dazu, weil wir werden wahrscheinlich da eh nochmal in
ein paar Minuten dann, schon, glaube ich.
Genau, dorthin kommen und dann erkläre ich das, was ich damit mache.
Alles klar. Dann werde ich ein bisschen was über die Highschool-Zeit vom Edward Snowden erzählen. Er war ein eher kränkliches Kind, hat aufgrund vom pfeiferschen Drüsenfieber 9 Monate lang den Unterricht verpasst, war nicht wirklich an der Schule interessiert, war viel, viel mehr immer an Computer und Computertechnik interessiert, hat das amerikanische Notensystem dann ausgetrickst. Das heißt, er hat immer halt genau dann so viel, das ist anders als bei uns, also geht viel mit über Punkte halt und genau im Prozentsatz und so weiter, und hat halt immer nur genau so viel gemacht, wie er machen musste, und das mit möglichst wenig Aufwand, was mich, muss man sagen, an meine eigene Schulzeit auch erinnert hat, nur dass ich mich damals noch nicht so viel Computer interessiert habe.
Warst du ein Streber?
Nein, du?
Das überrascht mich jetzt. Ich war auch kein Streber, nein. Partout nicht. Aber
im Nachhinein
Ed war ja auch ein richtiger Nerd, muss man auch dazu sagen. Er hat ausgeschaut wie ein Nerd und er hat sich für nerdige Dinge interessiert. Ist ja sehr interessant und lustig, wie er da schreibt oder in meinem Fall gesprochen hat. Diese wunderschöne Hörbuchstimme, wie er den ersten NES gesehen hat. Gesehen, da haben wir wieder. Den sein Vater
redet einfach so, wie die Burgenländer, nicht so.
Technische Erneuerungen mitbracht, ein C64 einmal und eben ein NES und so. Und das hat ihn total in den Bann gezogen und hat ihn extrem fasziniert. Und das hat mir sehr gut gefallen, wie er dann erzählt, dass er mit seinem Vater Double Dragon gespielt hat. Weil das, ich habe auch mit meinem Vater sehr gern F-Zero am Super Nintendo gespielt. Und mit meinem Bruder sehr gern Double Dragon 2. Mhm.
Statt das 10. Schuljahr zu wiederholen und seinen Schulabschluss zu machen, belegte
interessiert er... Interessiert dich nur nicht für meine Kindheit oder was? Das gibt's ja nicht.
Doch, habe ich mal gemerkt. Double Dragon 2 mit deinem Bruder und mit deinem Papa hast du was auf der Nintendo?
F-Zero. Achso, das kennst du.
F-Zero. Mhm. Na bitte, interessier mich doch für deine Kindheit.
Na, das ist schön. Das rührt mich. Aber mach mal weiter.
Ja, Shoutout da an die zwei Houses da draußen, die jetzt wahrscheinlich gebannt vor dem Radio sitzen, vor den Empfangsgeräten, oder?
Auf jeden Fall.
Günther und Grexig.
Jetzt noch nicht wahrscheinlich, aber dann, wenn der Podcast rauskommt.
Ja, GG Housey.
Let's go.
Auf jeden Fall.
Lass dich nicht dauernd
ablenken. Hat er den Schulabschluss nicht gemacht, der Ed. Im Gegensatz zu dir, lieber Olli, du hast das gemacht. Mhm. Und hat dann so Informatikkurse belegt. 2001 hat er dann als Angestellter einer Webdesignerin nahe des NSA-Hauptquartiers gearbeitet und musste jeden Tag, wenn er zum Arbeitsplatz gekommen ist, an der Sicherheitskontrolle der NSA vorbei. Und die war vor 2000, also vor 9/11, vom 11. September 2001, nicht wirklich so spannend. Das heißt, es war relativ leicht, da vorbeizukommen, weil es war eigentlich praktisch nicht existent. Das hat sich dann, sollte sich dann in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten natürlich ändern. Viele Leute aus der Umgebung arbeiteten bei der NSA, also war es ganz normal in Familien, dass die Eltern, Großeltern schon beim Geheimdienst waren und so weiter. Also es war nichts Ungewöhnliches in der Gegend. Ja. Als die Anschläge im World Trade Center oder am World Trade Center passiert sind, bemerkte Snowden, dass sämtliche Mitarbeiter des NSA-Hauptquartiers in Panik nach Hause geschickt worden sind. Es gab Staus plötzlich vor dem Fenster, Autos hupten und erst dadurch ist er darauf aufmerksam geworden. Also er hat das gar nicht live miterlebt. Und er hat sich dann später die Frage gestellt, das ist ja wirklich, wirklich, wirklich seltsam. Im Moment, wo dich das Land am meisten braucht, den Geheimdienst, ja, um irgendwas aufzudecken. Schicken die dich oder die komplette Belegschaft einfach in Panik nach Hause, um sich zu schützen. Das hat er nicht sehr patriotisch und nicht sehr amerikanisch empfunden, schreibt in seinem Buch Permanent Record, das du schon empfohlen hast, Olli. Ich weiß nur genau, wo ich am 11. September 2001 war. Weißt du das auch noch? Leute wissen das ja.
Das weiß man, ja. Das weiß ich auch. Und zwar war ich damals zu Hause, denn ich hatte gerade, lass mich mal überlegen, 2001 Ich hatte, genau, ich bin 2001 auf die Akademie, und zwar auf die Pädagogische Akademie gegangen, und zwar fängt die halt erst mit Anfang Oktober an, das heißt, ich habe noch Ferien gehabt, und meine damalige Freundin, die hat, glaube ich, gerade Matura gehabt, also die war etwas jünger als ich, und die hat Matura gehabt und hat, die hat die erst im Herbst gemacht und hat da noch ein bisschen gefeiert, und die habe ich ein bisschen versalzen quasi oder vermiest, indem ich sie dann angerufen habe und ihr das erzählt habe. Also ich bin da gespannt vor dem Fernseher gesessen und habe dann eben Kontakt mit ihr aufgenommen und habe das dann weiterverfolgt über Teletext und Fernseher. Mhm.
Bei mir war es so, ich war bei einem Freund, dass mich eine Studienkollegin angerufen hat und gemeint hat, hey, da ist gerade ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen. Dreht den Fernseher auf, und wir waren eh gerade zu Hause, eben beim Markus. Dann habe ich aufgelegt bei der Steffi und wir haben den Fernseher aufgedreht, und es war wirklich so, natürlich war da schon die Live-Übertragung da, dass man das gesehen hat, den ganzen Rauch, und wir waren unglaublich verstört, sind aber noch im ersten Moment davon ausgegangen, dass das ein Unfall war, ja? Dass das einfach ein Zufall war, dass da ein Flugzeug in ein Hochhaus fliegt. Und dann waren wir live dabei, als das zweite reingekracht ist, und das war dann eigentlich das Verstörendste überhaupt, dass wir das so live miterlebt haben, also so über den Atlantik. Also ja, es war komisch, weil dann war klar, okay, das war kein Zufall, da ist was Größeres im Busch, und das hat ja, im Busch ist ja gut, muss ich sagen, der gerade Präsident war, zufällig passiert jetzt. Ja, weil die Berichterstattung hat dann nicht aufgehört. Ja, nicht. Die Berichterstattung hat nicht aufgehört. Und ja, hat mir auf jeden Fall keine gute Stimmung dann hinterlassen. Ich bin dann irgendwann heimgefahren in der Nacht. Bin heimgefahren in der Nacht und habe mir dann schon Gedanken gemacht, wie das weitergeht. Was war das jetzt? Wird es einen dritten Weltkrieg geben? Und war dann, muss ich sagen, kurz besorgt. Mhm. Und die ganze Welt war betrübt, und ich habe sogar noch die Zeitungen. Die Standard müsst ihr nur irgendwo haben, vom, ich glaube, 12.09.2001, habe ich noch irgendwo aufgehoben. Kann man dann noch nachschauen.
Also kann man dann in der Fangruppe posten.
Nein, aber war schon arg, muss ich sagen, nämlich, gell? Und dann hat sich halt eigentlich Tage und Wochen lang das Ganze nur mehr darum gedreht und um die Aufdeckung, und plötzlich waren dann.
Ja, und es hat uns vor allem aus unserer Watte das erste Mal so ein bisschen rausgeholt, oder? Ich meine, wir waren damals in einem Alter, und du natürlich wesentlich älter als ich, aber trotzdem hast du auch bis dorthin noch nicht so viel erlebt, was das alles betrifft. Jugoslawienkrieg.
Na gut, natürlich, ich war damals 43. Hab schon einige Jahre am Buckel gehabt, natürlich.
Eben. Und den Jugoslawienkrieg hast du noch nicht so mitgekriegt, weil du noch zu jung warst, also ich halt zumindest.
Nein, da war ich 35 oder so.
Ja, du hast es anders erlebt, das stimmt. Ich rede jetzt eigentlich, ich muss jetzt von mir.
Ich habe den Jugoslawienkrieg sehr wohl mitbekommen, ja. Weil ich einen Ferialjob einmal gemacht habe, wo ich dann mit jemandem zusammengearbeitet habe, der in dem Krieg dann auch Freunde, Verwandte und so verloren hat. Also das war schon ein ziemlich... auch der Jugoslawienkrieg ist an mir nicht vorübergegangen.
Ja. Na, mag eh sein, dass du das tatsächlich schon intensiver hinterfragt hast. Ich habe das in der Hauptschule damals natürlich noch nicht so hinterfragen können, wollen, müssen auch. Aber das war das erste Mal, dass man halt wirklich konfrontiert worden ist mit so einer unglaublichen Gewalttat, mit einem Terrorismus und kriegsähnlichen Zuständen. Und das hat uns schon das erste Mal ein bisschen aus der Komfortzone, was das alles betrifft, herausgeholt. Also mich und meine Alterskollegen. Also für die spreche ich jetzt. Ja. Mhm. Und ja, du hast das.
Auch den Edward Snowden hat es herausgeholt.
Ja, ich möchte jetzt das so kurz dann, was ich vorher schon angesprochen habe.
Du könntest nur mal sagen, dass du vielleicht jünger bist als ich. Das, glaube ich, erwähnst du nicht oft genug in Podcasts.
Ja, ich bin circa 25 Jahre jünger als der Christian. Nein, liebe Leute, ich tue das ein bisschen treiben. Wir sind ja so im Podcast.
Wir sind ein transparenter Podcast,
das macht überhaupt nichts. Auf der Bühne, da pauscht man natürlich sein Ich ein bisschen auf. und fängt an, ein bisschen witzig zu übertreiben. Der Christian ist nicht um so viel älter als ich. Circa 3 Jahre.
Und ich weiß schon, du wolltest einfach das ein bisschen, einfach auch das Unwissen ein bisschen hinter der Jugend verbergen. Ich verstehe auch. Das ist ganz normal. Das passt.
Ja, na, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ist, Edward Snowden hat eben geschrieben, dass dieser 12.09.2001 für ihn so ein wichtiges Datum war, weil die Regierung und die Mächtigen dort sofort ausgenutzt haben, diesen Ausnahmezustand und hier sofort irgendwelche Ausnahmeregelungen für mehr Macht und Befugnisse verabschiedet haben und die auch dann bekommen haben, die Macht und die Befugnisse relativ unbürokratisch. Und das hinterfragt er natürlich, beziehungsweise findet er das zutiefst beschämend für sein Land, weil es wäre natürlich auch eine Chance gewesen für eine neue Solidarität und für Aufklärung und es einfach in die richtigen Bahnen zu lenken. Aber stattdessen hat man einfach damit Angst geschürt und Krieg gemacht und es ausgenutzt, um anzufangen, die Leute auszuspionieren. Und zwar ganz offiziell. Ne? Mhm. Das habe ich sehr interessant gefunden, einfach diesen Ansatz. Nicht der 11.09., sondern auch der 12.09. ist bemerkenswert.
Zwischen den beiden Phasen seines Studiums meldet er sich 2003 zur US Army, um im Irakkrieg zu dienen. Haben wir vorher schon einmal kurz angedeutet gehabt. Snowden verbrachte 4 Monate in der United States Army Reserve, wo er als Rekrut der US-amerikanischen Special Forces einen 14-wöchigen Trainingskurs absolvierte. Den hat er allerdings nicht beenden können, weil er vorzeitig ausgemustert wurde, nachdem er sich bei einem Trainingsunfall beide Beine gebrochen hat. Die Legende sagt ja, dass er schon seit Tagen mit gebrochenen Beinen herumgerannt ist, also mit seinem kleinen Haarriss, da er sehr schmächtig war und dann 50 Kilo Rucksäcke tragen musste und so. Oder schwerere Buddies, Ausbildungsbuddies heben musste und so. Das war nicht unbedingt optimal für ihn. Das hat ihm dann auch ziemlich, er war dann sehr fertig, weil er seinem Land dienen wollte und dann war er körperlich dazu nicht in der Lage. Während der zweiten Phase seines Studiums arbeitete er ab 2004 als Wachmann für eine NSA-Einrichtung in der University of Maryland. Und 2005 brach er dann sein Informatikstudium ab. Und jetzt geht die Sache mit dem Geheimdienst dann los. Ebenfalls 2005 wechselte Snowden dann zum Geheimdienst CIA, bei dem er als Techniker im Bereich der IT-Sicherheit aufgrund seines Talents relativ schnell aufsteigen konnte. Er arbeitete hauptsächlich in der Nachtschicht, was natürlich dann auch für ihn bedeutete, dass er mehr Ruhe hatte, dass weniger Leute anwesend waren und dass er so Zugriff auf Dinge sich nahm, die er vielleicht untertags nicht haben hätte können.
Ganz witzig, da die Anekdote mit seinem Arbeitskollegen, dem einzigen, der da mit ihm in der Nachtschicht gearbeitet hat, mit dem Frank, glaube ich, nennen ihn im Buch, der dann eigentlich nicht besonders firm war und auch nicht besonders talentiert in Computerfragen, aber er war da schon ein alter Recke und ist schon lange da gewesen, war der einzige Junggeselle und derjenige, der bereit war, in der Nachtschicht zu arbeiten und eben dann das Band wechseln zu können. Denn die CIA, der große Geheimdienst von Amerika, hat die letztendliche Sicherheitskopie immer auf dem guten alten Magnetband abgespeichert.
Mhm. Was ja eine der sichersten Speicherformen eigentlich nach wie vor ist, oder? Also so ein Magnetband halt auf jeden Fall länger als irgendeine Festplatte, die du im Keller in einer Kiste hast. Das ist auch klar. Natürlich mit den Daten, die mittlerweile da gespeichert werden von der CIA, da würdest du mit Magnetbändern dann nicht mehr nachkommen. Gell? Das geht sich dann nicht mehr aus.
Naja, das ist schon 2005 gewesen, gell?
Ja, 2007 entsandte ihn die als CIA im Rahmen dieser Tätigkeit an die diplomatische Vertretung der USA in Genf. Also Edward Snowden in der Schweiz. Wegen seiner Sicherheitseinstufung habe er aber bereits zu dieser Zeit in großem Umfang Zugriff auf geheime Dokumente und Informationen gehabt. Da dies aber vor allem Menschen und nicht Systeme betrafen und er keine Menschenleben habe gefährden wollen, habe er von einer Veröffentlichung abgesehen, schreibt er. Nach Angaben von US-Regierungsvertretern vom Oktober 2013 fiel Snowdens Verhalten seinem Vorgesetzten schon 2009 auf, als er im Rahmen seiner Arbeit für die CIA in Genf versuchte, Zugriff auf geheime Daten zu erlangen. Demnach entschloss sich die CIA daraufhin, Snowden in die USA zurückzuschicken. Und sonst hat das keine Konsequenzen gehabt. Dann hat er als freier Mitarbeiter, technischer Mitarbeiter bei Dell gearbeitet, in einer CIA-Einrichtung auf einer Basis in Japan. Und 2009 wechselte er zur Beratungsfirma Booz Allen Hamilton, über die er als externer Mitarbeiter in einem NSA-Büro auf Hawaii als Systemadministrator tätig war.
Da hat es ihm eigentlich ganz gut gefallen.
Sein dortiges Leben war eigentlich sehr, sehr, sehr cool. Er hat ein sechsstelliges Gehalt gehabt. War auf Hawaii, das Wetter war gut, der Job war okay, es war sehr komfortabel, schreibt er. Okay. War ein sicherer Job außerdem, er hat ein Haus gehabt auf Hawaii, ja, hat im besten Fall in Spitzenzeiten hat er bis zu 200.000 US-Dollar im Jahr verdient. Ist nicht so schlecht.
Ist nicht so schlecht, ja, da muss man schon Eier haben, um das alles über Bord zu werfen.
Mhm. Ja, er hat einmal zuerst einmal die Absicht gehabt, bevor er es getan hat. Es geht für ihn nicht von einem Tag auf den anderen. Also es ging für ihn nicht von einem Tag auf den anderen. Die Absicht, die Überwachungsmaßnahmen aufzudecken, sei ausschlaggebend gewesen, als er den Job als IT-Techniker der Beratungsfirma eben angenommen habe, die im Auftrag des US-Geheimdienstes an der Internetüberwachung beteiligt war, zitierte ihn die Hongkonger Zeitung South China Morning Post. Zweifel an der Rechtmäßigkeit seiner Arbeit sind Snowden nach eigenen Angaben bereits aber 2007 gekommen. Er konnte mit seinen Kollegen nicht darüber sprechen, weil alle mitmachten. Ja, das ist ja oft so eine Mitmacher-Geschichte.
Na klar.
Verbindete zu finden, ist auch schwierig, wenn es um Staatssicherheit geht, glaube ich.
Naja, und er hat ja natürlich auch, er ist eingeschüchtert worden. Gleich bei der ersten Konfrontation mit dem Geheimdienst haben sie den neuen Neuankömmlingen sozusagen gleich mal als erstes irgendwelche Gesichter auf die Video-Walls gepostet und gesagt, da schaut's her, der ist im Gefängnis, der ist im Gefängnis, der ist im Gefängnis, weil sie eben nicht das gemacht haben, was sie zu machen hatten und weil sie letztendlich ja, lückenhaft, wie sagt man dann, weil sie desertiert sind quasi, ne? Das wäre...
Ja, Whistleblower waren
sie. Im genau. Militär, sie waren Whistleblower und haben etwas ausgeplaudert, was sie nicht ausplaudern durften. Und die waren alle im Gefängnis und sowas schüchtert einen natürlich auch ein. Und die Verträge, die sie unterschrieben haben, natürlich zusätzlich.
Voll. Mir taugt es, wie vorbereitet du heute in den Podcast geht. Wirklich
gehst. Ich möchte fast sagen, mehr vorbereitet.
Mir taugt es, wie vorbereitet du heute in diesen Podcast gehst. So vorbereitet warst du schon, ich weiß nicht mehr, seit Ewigkeiten nicht mehr. Das taugt mir voll. Weiter so, Olli. Bleib dran, du kannst das ganz, 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 ganz gut.
Ja, das ist natürlich ein absoluter Skandal, was du da sagst. Ich bin in jeder Episode, wo du den Helden aussuchst, tipptopp vorbereitet, bin eigentlich immer bis in die Haarspitzen nicht nur motiviert, sondern auch mit Wissen voll getankt. Und das ist einfach nur auch jetzt so.
Ja, es ist bei uns genauso, wie es ist bei uns genauso, wie es oft bei Geheimdiensten ist, dass jeder nur so viel weiß, wie er wissen muss. Weißt? Du weißt nicht, was weiß der andere. Die rechte Hand weiß oft nicht, was die linke macht. Ja, das ist genauso wie bei uns. Und das macht es halt auch schwieriger. Weil du weißt ja nicht, welche deiner Kollegen sind mit welchen Problemen gerade befasst oder mit welchen Abhöraktionen.
Mhm. Okay? Ja, sicher.
Edward Snowden hat auf jeden Fall ganz viel Zugriff auf viele, viele Daten gehabt und hat diese dann auch abgegriffen und hat es kopiert und an die Presse dann, nachdem er das Land verlassen hatte, auch weitergegeben. Aber da es ziemlich große Datenmengen waren, wurde selbst die Nachtschicht zu kurz, schreibt er. Und er beschreibt eine Sache, die wir alle gut kennen, wenn man irgendwas kopiert und dann steht plötzlich da, weiß nicht, noch 72 Stunden dauert es, bis das irgendwie kopiert ist und sowas. Das kennst du, oder? Oder das wechselt dann nach 5 Minuten, wird es wieder langsamer und dann wechselt es wieder auf 4 Stunden und so weiter. Das ist eher passiert und das hat ihm auch oft die Schweißperlen auf die Stirn getrieben.
Das kann ich mir vorstellen.
Und vor allem hat er dann diese SD-Karten, wird es auf SD-Karten kopiert.
Nicht was hat er damit gemacht, Christian? Komm, jetzt wird es spannend. Jetzt müssen wir es ein bisschen spannender erzählen. Was hat er mit der SD-Karte gemacht?
Es war nicht nur eine, er hat das öfters, im Film ist so dargestellt worden, als ob es eine war. Mhm. Es waren ja viele, es war ja über Wochen hindurch immer wieder SD-Karten voll. Er hat die auf verschiedene Orten rausgeschmuggelt. Also er hat ein sehr gutes Verhältnis zu diesen Wachleuten gehabt, die du hast durch einen Scanner gehen müssen beim Rausgehen. Mhm.
Das ist hilfreich schon gekannt.
Natürlich. Was bist du... Und bist du wieder betrunken oder was ist los, was redest du?
Das ist ein Podcast, Christian. Man muss, ich versuche die Leute mit meiner Energie an unserem Podcast zu fesseln.
Okay, also es war hilfreich, dass es einen Scanner gegeben hat.
Nein, es war hilfreich, dass er gut befreundet war mit dem Wachpersonal und mit den...
Aha.
Das habe ich gemeint. Hast du mich falsch verstanden wahrscheinlich, okay. Gell?
Habe ich komplett falsch verstanden, ja. Weil ich gerade irgendwas vor dem Scanner gesagt habe und du, das war hilfreich.
Na, hilfreich, dass er sich mit denen angefreundet hat und sie quasi...
Na, angefreundet, muss ich dir gerne unterbrechen, ist ja ein bisschen viel. Du hast das Buch selbst gehört.
Ja, da.
Angefreundet waren es nicht. Also weit, okay. Angefreundet nicht, aber wie man halt, er hat beschrieben, dass Wachmänner halt einfach die ganze Nacht da stehen und so tun müssen, als seien sie voll aufmerksam, obwohl sie... In Wahrheit, in Gedanken ganz woanders sind.
Ah,
ja,
das hat er gekannt. Hat er
ein bisschen ausgenutzt und dann hat er, ja, und dann hat er halt auch noch ein bisschen gescherzt mit ihnen, wie man es halt macht und hat versucht, kein Aufsehen zu erregen. Und jetzt, um auf die ursprüngliche Frage von dir zurückzukommen, diese SD-Karten, hat er verschiedene Arten rausgeschmuggelt. Ja, er hat es zum Beispiel unter so einen, kennst du diese? Wir haben die Kassen Rubik's Cube, diese Würfel.
Na. Ach so, die Zauberwürfel.
Aber immer dann so die Farben, Zauberwürfel, du musst drehen und dann hast du eine Farbe,
Zauberwürfel.
Die er wahrscheinlich zusammenbraucht. Er hat mehrere Farben, er hat den ganzen Würfel irgendwie machen.
Zauberwürfel.
Was mir nie geglückt ist. Und da hat er es auch drunter versteckt zum Beispiel, oder hat sie im Mund genommen und war bereit, sie zu verschlucken und lauter so Sachen.
Weißt du, wer das auch gekannt hat? Das war für mich einmal faszinierend, alle Farben von diesem Würfel,
Zauberwürfel,
zu schaffen.
Dein Bruder?
Der Bruder, nein, nicht mein Bruder, sondern der Bruder vom Dieter. Das war für mich ganz eine faszinierende Sache. Liebe Grüße.
Okay, ja, auch von mir. Ich habe gar nicht gewusst, dass der einen Bruder hat.
Ja.
Okay.
Genau.
Ja, so erfahrt man ein paar Sachen über den Dieter, so nebenbei.
Sollte man vielleicht mehr kleine, private Einblicke in den Folgen bringen dann, ja. Das ist eine eigene Kategorie, Dieters Privatleben. Braucht halt man nur mehr einen Jingle, Zauberwürfel.
Da ist der
Dieter. Nein, dann nehmen wir den gleichen.
Okay. Na, wie nun? Also, sag bloß, er hat es auch noch unter der Zunge platziert oder im Mund oder so.
Genau, habe ich gerade gesagt, er war bereit,
die SD-Karte runterzuschlucken, wenn irgendwas ist.
Genau,
so war es. Wirklich, ist er schon fast paranoid, oder?
Ja, wie hättest du das gemacht?
Ja,
hättest
so
du rektal
Im Hofersackerl.
Im Hofersackerl,
okay. Ja, rechnet auch keiner damit. Glaubt man vielleicht, man kommt vom Einkauf oder so, oder beziehungsweise geht jetzt nur einkaufen, Zucchini und Zauberwürfel. Ja. Aufstrich, Presso oder so. Gell? Ein bisschen Käse, Milch, Butter. Eier vielleicht da.
Ja.
Aber er hat sich für diese im Mund rausschmuggel-Variante entschieden, gell? Stimmt's?
Er hat die Karten ja immer aufwendiger verschlüsselt, Oliver. Stell dir vor. Selbst wenn die Karten entdeckt worden wären, hätten sie nicht mehr entschlüsselt werden können. Auch nicht, wenn sie ihm gefoltert hätten und irgendwelche Passwörter aus ihm rausgeholt hätten, weil es nämlich mehrstufig irgendwie verschlüsselt war. Das war irrsinnig kompliziert. Verschlüsselung nimmt ja da in dem Buch einen großen Platz ein. Leider ist es nur zu lange her, dass ich das Buch gelesen habe, um das jetzt nur genau sagen zu können. Es gibt, du hast das nicht mehr gehört an dieser Stelle, aber das empfehle ich dir über Verschlüsselung.
Werde ich auf jeden Fall weiterlesen,
zu,
ja.
Zu hören. Das hat er auf jeden Fall gemacht. Ja. Das heißt, es war sehr riskant, überhaupt diese Daten jemals wieder auslesen zu können. Aber besser als sie unverschlüsselt irgendwo hin zu transportieren, war sein Ansatz. Was ich mir noch erinnern kann, ist, dass er gemeint hat, dass das Löschen am Computer kein wirkliches Löschen ist, sondern nur ein vermeintliches Löschen. In Wahrheit sind die Daten, die du löscht von deinem Computer, also deine Dickpics zum Beispiel oder so, die sind nach wie vor da. Nur du hast keinen Zugriff mehr drauf. Oder sie sind überschrieben worden. Aber wiederherstellbar mit den richtigen Programmen. Gell? Mit der Begründung Verstöße gegen die Firmenrichtlinien und ethische Firmenpolitik beendete Bruce Allen nach der Veröffentlichung das Arbeitsverhältnis mit Snowden. Genau. Edward Snowden ist dann ins Exil gegangen. Er ist unter einem Vorwand von Hawaii abgereist aufs Festland. Das war ihm dann gestartet und ist vom amerikanischen Festland dann nach Hongkong einmal geflogen. Hat sich da in ein Hotel zurückgezogen und hat mit Journalisten Kontakt aufgenommen und wollte dann eben das Ganze aufdecken. Er hat seine Freundin zurückgelassen, er hat seine Eltern zurückgelassen, also war er eigentlich auf sich alleine gestellt mit drei Laptops, wobei ein Laptop zum Beispiel davon, mit dem war er nie im Internet, das war nur zum Entschlüsseln von Daten und Verschlüsseln da und mehr Aufgaben hat dieser Laptop nicht gehabt und mit dem anderen war er im Internet und so weiter. Wenn das genau interessiert, kann er auf Spotify sich das Hörbuch noch einmal anhören, so wie der Olli. Er hat jetzt diesen Journalisten drei große Programme vorgestellt, von denen die Öffentlichkeit nichts gewusst hat. Das erste war X-Keyscore. Ja? Und laut den Unterlagen ist X-Keyscore dafür konzipiert, mit Hilfe von Metadaten und anderen Daten, beispielsweise Strichwortlisten von Suchmaschineneingaben, spezifisch für eine Zielperson Daten auszugeben. Das müsst ihr euch vorstellen wie Google, nur halt, dass X-Keyscore nicht nur auf alle Webseiten, auf die Google zugreifen kann, sondern auch auf sämtliche E-Mails, auf sämtliche Chatverläufe, auf sämtliche Telefonate, auf alles.
Metadaten quasi.
Genau. Und
ja, das ist ja sehr interessant, halt diese mit den Metadaten.
Entschuldige, Olli, was wolltest du sagen?
Nein, ich wollte sagen, das mit den Metadaten ist sowieso eine sehr interessante Sache, weil ich habe einmal ein Buch gelesen von Mark Ellsberg, das heißt Zero, ist auch sehr empfehlenswert an dieser Stelle. Und da geht es um eine Journalistin, die in was hinein verstrickt wird, womit es eigentlich nichts zu tun hat, in einer Welt der völligen Überwachung. Und diese Journalistin benutzt privat eigentlich überhaupt keine Social Media Accounts. Und das habe ich sehr interessant gefunden, weil selbst das ist Metadatei sozusagen. Nicht präsent zu sein, verrät auch sehr viel über dich und macht dir auch schon wieder auffällig. Und dadurch, dass rund um die herum, also diese Hauptprotagonistin hat eine Tochter gehabt, die natürlich sehr präsent war. Von daher ist es, du kannst dich sowieso nicht verstecken. Auch wenn du keine Accounts hast im oder keine.
Ja, aber du hast jetzt da Social Media was ganz Wesentliches gesagt, auffällig. Das wirklich Angstentflößende für mich bei dieser ganzen Geschichte ist, dass du überhaupt nicht auffällig sein musst. Bei diesem Programm zum Beispiel wie das X-Keyscore. Du musst nicht auffällig sein, um von irgendjemandem da gesucht oder gefunden zu werden. Das betrifft alle Menschen auf der Welt, nicht nur Amerikaner, das betrifft uns genauso wie Chinesen, ja, oder Leute aus dem Sudan. Alle, und es geht so weit, dass es auch um Telefonnummern geht oder um Nicknames oder um irgendwelche Kontaktlisten, die du hast. Und spätestens, wahrscheinlich findest du dann jeden Menschen in der fünften Kontaktliste, wenn ich mir deine ganzen Kontakte hernehme und wieder alle Kontakte von denen und dann wieder alle Kontakte von denen und dann von denen hast du wahrscheinlich eh schon die ganze Welt in Wahrheit, ja? Verstehst du, auf was ich hinaus will?
Klar, das ist wie die Telefonlawine bei den drei Fragezeichen.
Mhm. Nur in viel größerem Umfang.
Genau.
Und das Überraschendste für mich war, dass nämlich auch sowas wie die VPN-Verbindungen umgehen konnten. Wo wir ja immer nach wie vor eigentlich davon ausgehen, VPN, voll sicher und voll cool und so. Ja.
Vielleicht musst du einigen Hörern nur erklären, was eine VPN-Verbindung ist.
Das könntest du machen, du bist ein guter Informatik-Haverer.
Nein, ich weiß es aber nicht. Nein, ich meine, ich weiß es schon ungefähr, aber das ist dein Podcast, die Ehre gebührt dir, das ist schon...
Nein, ich weiß schon, dass das mein Podcast ist und dass es meine Idee war, aber das heißt, aber du bist ja trotzdem Teil des Podcasts, Olli.
Das ist schon richtig, aber du, Christian, ich meine, ich gebe natürlich die Leute zu sagen, dass das ein Virtual Private Network ist und dass genau. Es... aber das darfst du gerne du sagen.
Ja, also Fakt ist, wenn man zum Beispiel in ein öffentliches Netz reingeht, mit seinem Handy oder mit seinem Laptop, dann ist man da sehr angreifbar. Wenn das nicht normal, also zu Hause ist das WLAN verschlüsselt und so. Es gibt zum Beispiel von der Stadt Wien Hotspots oder Starbucks, falls sie wieder aufsperren, Hotspots. Da ist ja das alles nicht verschlüsselt. Und da ist es gut, wenn man dann einen VPN-Zugang sich selbst legen kann, um das Ganze dann sicherer zu gestalten. Da ist dann nicht mehr offensichtlich, dass ich dann aus Wien sende, sondern es könnte sein, dass dann irgendwer, der das abgreift, glaubt, ich sitze in Lissabon oder in Honolulu. Ja?
Genau so ist es.
Und das läuft dann über verschiedenste Kanäle und Server und funktioniert eigentlich auch ganz gut. Was der Ad uns aufgedeckt hat, ist allerdings, dass man trotzdem nicht unbemerkt dann dadurch das Internet zischt, sondern auch VPN-Verbindungen erkannt werden. Ja. Internetdaten können nur kurz, Verbindungsdaten für etwa 30 Tage gespeichert werden. Das heißt, das ist mehr so ein Echtzeit-Ding. Die Daten von da können allerdings in andere Datenbanken verschoben werden und dort länger gespeichert werden. Und wir kommen dann jetzt später noch darauf zurück, es hat ja dann noch andere Programme gegeben, die das dann weitaus noch besser konnten. Was auch noch zum Beispiel bei dem X-Keyscore faszinierend war, ist, dass man Echtzeit auf die Kamera des Handys oder des Laptops in Echtzeit zugreifen konnte, ohne dass der Nutzer das weiß und ohne dass das Licht angeht, das jetzt bei mir da gerade, weil ich mit dem Olli Videotelefoniere, angegangen ist. Ist natürlich auch ein extremer Eingriff in die Privatsphäre, darum wieder mal der Aufruf von mir. Es ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen unpopulär geworden, weil es ja Antivirenprogramme gibt, die dann den Zugriff blockieren angeblich. Kamera zupicken oder Laptop, wenn man nicht braucht, nicht offen stehen lassen, sondern zuklappen, ist glaube ich nach wie vor eine ganz gute Sache, wenn man seine Privatsphäre ein bisschen schützen möchte. Ich weiß, jetzt kommen wieder viele und sagen, ich habe ja nichts zu verbergen. Deppen, ja, die gibt es immer. Und ist, wenn ihr genau darüber nachdenkt, wirklich eine der blödesten Aussagen, die es überhaupt gibt. Natürlich habt ihr was zu verbergen. Jeder hat irgendwelche Geheimnisse. Und sei es einfach nur das, dass du dein Privatleben schützen musst. Du musst jetzt kein, Olli, mach gerade Bewegungen. Es geht nicht nur darum, es geht einfach um eine grundsätzliche Entscheidung, wie privat dein Privatleben sein darf. Und nur weil du jetzt kein großartiger Verbrecher oder Serienkiller bist oder
kein großartiger, nämlich.
Hast du das
nicht. Selbst wenn du einer bist, aber kein großartiger.
Ja, dann, ja, es war vielleicht unglücklich formuliert, aber selbst dann ist Privatsphäre was, was es zu schützen gibt und was sowieso immer weniger wird in unserer Zeit. Gell, Olli?
Ja, absolut. Also ich hasse auch so Apps wie Runtastic oder sonst was, die halt eben auch diese Metadateien aufzeichnen, deine
ganzen Bewegungen. Genau, man hat eh Google drauf. Bitte? Das reicht durch, Google greift eh die Datenschau ab, da brauche ich nicht
Runtastic. Ja, das ist natürlich das andere, was mittlerweile viele Leute denken. Es ist eh schon wurscht. Es ist auch nachvollziehbar, dass sich die Leute das denken. Ja, natürlich. Es ist eh schon wurscht. Ich kriege sowieso die personalisierte Werbung schon. Ob ich jetzt nur aussteige oder nicht, spielt wahrscheinlich keine Rolle. Die Daten
ich glaube, dass du immer nur ans Aussteigen denkst. Du glaubst immer, dass Aussteigen die Lösung ist. Und ich glaube, da bist du ein bisschen vielleicht am falschen Dampfer. Das ist, Aussteigen ist nicht die Lösung. Die Vergangenheit kann nie die Lösung sein, Olli. Um dich ein bisschen da jetzt wieder wegzuholen, habe ich ein Wort der Woche für dich mitgebracht.
Bitte.
Das Wort der Woche. Das Wort der Woche ist Prism.
Was heißt denn das, Christian? Interessant, spannend.
Laut einer zuerst von der US-amerikanischen Washington Post und dem britischen Guardian im Juni 2013 veröffentlichten Präsentation sind an dem Programm 9 der größten Internetkonzerne und Dienste der USA beteiligt, Olli. Wir reden von Konzernen wie Microsoft, unter anderem mit Skype, Google
aha.
Unter anderem mit YouTube, dann Facebook, unter anderem mit Instagram
und WhatsApp. Und
mittlerweile WhatsApp. Yahoo!
Gibt's auch noch.
Apple, AOL und Poltalk, das ich offen gestanden noch nie gehört habe. Prism soll eine umfassende Überwachung von Personen innerhalb und außerhalb der USA ermöglichen, also der ganzen Welt, die digital kommunizieren, was wahrscheinlich mittlerweile, wie viel Prozent sind das, glaubst du, 85% der Menschen werden wahrscheinlich schon digital kommunizieren.
Möglicherweise.
Sonst weniger, ich weiß es nicht. Ja. Und dabei sei es der NSA und dem FBI laut der Washington Post möglich, auf live geführte Kommunikation und gespeicherte Informationen bei den beteiligten Internetkonzernen zugreifen. Wobei aus den Folien selbst lediglich hervorgeht, dass es Echtzeitbenachrichtigungen zu gewissen Ereignissen gibt. Zum Beispiel, wenn sich ein Benutzer anmeldet oder eine E-Mail verschickt. Auf welche Daten genau zugegriffen werden kann, soll laut Süddeutscher Zeitung vom jeweiligen Anbieter abhängen. Der Edward Snowden sagt dann in seinem Buch Permanent Record, Arno, dass es ihn eigentlich irrsinnig aufregt, weil man kann sich auf YouTube Videos anschauen, wo NSA-Offizielle dieses Programm vorstellen in einem Vortrag, was der mit PowerPoint-Präsentation und so, und was das Ganze irgendwie alles kann und was man damit macht, ständig. Zehn Minuten davon habe ich mir angeschaut, habe dann abgedreht, weil es zu langweilig war. Aber trotzdem, du erfährst in diesem Vortrag, und das ist für jeden zugänglich, erfährst du alles. Ja? Und dieses Video hat zum Beispiel nur ein paar tausend Views. Ja? Okay. Sollten hunderte Millionen sich einmal anschauen, dann wird vielleicht ein Umdenken stattfinden. Aber es hat nicht viele Views, aber es ist so offensichtlich, es liegt vor uns.
Und wir nehmen es irgendwie nicht wahr. Und das ist natürlich schade. Und dieses Programm Prism gibt es noch immer. Und du denkst, also du deckst halt schon mit dem, was ich da vorher jetzt schon alles aufgezählt habe, wirklich, ich sage mal einfach, alle Menschen ab. Ja, natürlich gibt es ein paar Prozent, die da nicht dabei sind. Aber, oder diese zurückziehen, ja, oder nicht mehr dabei sind oder zu alt sind, um digital zu kommunizieren. Du deckst alles ab und da ist es wurscht. Ich glaube wirklich, dass es mittlerweile wurscht ist, ob du bei WhatsApp bist oder bei Signal, ja. Ob du, keine Ahnung, bei Facebook bist oder nicht, es spielt keine Rolle. Du bist jederzeit überwacht und deine Metadaten, wie zum Beispiel Bewegungsdaten, Gesprächsprotokolle, selbst wenn es nicht auf meine Gespräche live zugreifen, wissen Leute, wenn es interessiert, dass ich zum Beispiel mit dir sehr oft telefoniere. Und bei manchen Leuten weniger und so. Kannst du ja auch schon ein bisschen so einen Menschen einordnen und
na klar,
wahrscheinlich glauben die auch, dass jetzt
öfters automatisch in die Peer Groups, so, ja. In die sogenannten. Ja. Du wirst hochgerechnet auf die Allgemeinheit. So funktioniert das Prinzip, gell? Also man verrät von sich selbst einen kleinen Prozentteil, aber mit Hilfe von den anderen, die ähnlich ticken wie du, kann man auf deine gesamte Persönlichkeit schließen. Aber du hast jetzt von drei Enthüllungs-Überwachungsprojekten geredet. Gibt es da noch ein drittes, vielleicht in aller Kürze?
Stellarwind gibt es noch. Zu Deutsch Stern. Sternenwind wahrscheinlich. Ja.
Oh, schön. Könnte eine Masters-Folge sein. Da gibt es übrigens einen tollen Podcast, der heißt He-Mans Machtschädel, liebe Leute. Abonniert alle He-Mans Machtschädel, meldet euch bei der Facebook-Gruppe an, genauso wie bei uns auch, bitte. Unser Facebook-Account ist natürlich auch für euch, die dem sozialen Medium kritisch gegenüberstehen, auch für euch steht er offen, das ist ganz klar.
Ja, Stellarwind ist der Codename halt für die höchst.
Na, was? Mach nur, weißt schon. Ich war nur verwundert, dass du dann immer so einen harten Schnitt immer machst.
Ich habe jetzt nämlich das gelesen und nicht zugehört. Was hast du gerade erzählt vom Podcast, vom Masters, oder?
Ja, unterm Strich. Ja.
Okay, passt. Wart. Ja, hört's unbedingt rein, vor allem Folge 1, ich bin dabei, Spitzenpodcast von zwei wirklich sehr, sehr lieben Menschen gemacht. Einer ist der Olli, der andere ist der, ja, ihr kennt ihn schon aus Erzählungen, ist ein ganz, ganz großer und hat in meinem Herzen für beide habe ich in der Kathedrale meines Herzens eine Kerze angezündet. Taugt mir total, guter Podcast, sehr erfolgreicher Podcast, nicht nur für Nerds, ich würde euch empfehlen, hört euch mehrere Folgen an, es kommen Running Gags zustande, wenn ihr auf den Humor vom lieben Oliver steht und schon ein bisschen was vielleicht von unserem Coach, ehemaligen Coach, mitbekommen habt und dann seid ihr da auf jeden Fall gut aufgehoben und könnt diese Leere oft, die in euch am Leben wahrscheinlich entsteht, zwischen den Heldenfolgen, ja, zwischen den Händefolgen, könnt ihr dadurch ein bisschen auffüllen und ihr macht unserem Olli auch eine ganz, ganz große Freude, weil er freut sich über Klicks und ich glaube nämlich auch der Dieter hat da jetzt auch ein bisschen Kritik in letzter Zeit in Signalgruppen einstecken müssen, dass ich nicht so gut rede über diesen Podcast, aber ich muss euch sagen, das ist leider nur so rübergekommen, das wollte ich überhaupt nicht. Er ist überhaupt nicht fad. Er ist nicht fad. Irgendwann dürfte er mir gesagt haben, dass es mir zu fad war und deswegen habe ich aufgehört mitzumachen.
Mhm. Dann müssen die aber doch
die Erfolge... Stimmt
Erfolgen, nicht. Die
stimmt überhaupt nicht. Nein, weil ich habe einfach viele andere Sachen zu tun gehabt und ich habe es leider zeitlich nicht mehr einordnen können. Es hat nichts mit Langeweile zu tun. Ganz im Gegenteil. Herz eine, wahrscheinlich nach dem Podcast, den ihr da hört, zweit-drittbeste dann. Den es nur gibt.
Ja, wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört, ist dann auch schon die superste Folge von allen, die Anti-Eternia-Folge, mit dem Giganten Shaggy dabei. Mit dem Giganten
Shaggy. Wer jetzt den Giganten Shaggy noch nicht kennt, der muss halt ein bisschen einmal im Internet schauen, ob er da was findet über Giganten. Giganten schreibt man mit G-E-E-K.
Ja. Genau, vielleicht braucht es auch in unseren drei Fragezeichen-Podcast rein. Das ist die vorige Folge. Da ist er so lieb gewesen und hat euch begrüßt ganz zu Beginn. Stimmt's, Christian?
Das stimmt, hast du recht, weil du bist ja mittlerweile ein sehr guter persönlicher Freund von dem Mann und er schickt sich oft Sprachnachrichten hin und her. Eine davon war das und ich glaube, er hat sogar angekündigt mit seiner großen Güte, der Shaggy, Shagmeister, dass er auch einmal in unserem Podcast vorbeikommen will. Und ich glaube, dann wird er interviewt oder ist ein Experte für Wrestling dann. Weißt du das schon? Habt ihr da irgendwie weitergesprochen, Olli?
So weit geht die Liebe noch nicht. Sie ist zwar schon wirklich am Entflammen und es wird immer heißer und heißer, aber wir schicken uns noch keine GIFs. Also solange wir uns noch keine GIFs hin und her schicken, ist noch Potenzial nach oben. Aber sobald
ja, und dann braucht da er bei uns ja gar nicht vorbeikommen.
Zu den Helden natürlich sperrangelweit offen, sage ich jetzt
einmal. Ja, aber ich glaube, solange keine GIFs, braucht er echt nicht einmal anklopfen.
Ja, das muss schon kommen. Aber von Ehren.
Das muss kommen. Und vielleicht schickt uns auch den Höfen. Ja, schaut er auch an den Shagmeister, der uns ja auch Woche für Woche an den Lippen klebt.
Richtig.
Ja, schick halt dem Olli, meine Nummer hast du nicht, aber dem Olli kannst du den Höfen schicken.
Such den Höfen.
Ja. Ja, super, genau. Typ und
ja, Giganten gut, wirklich, fast so gut wie wir.
Und aber auch euer Podcast, der Masters-Podcast von dir und deinem Kollegen ist hervorragend.
Wie heißt denn unser Kollege, also meiner?
Dietmar Holzer.
So,
ja, war das besser jetzt, oder?
Ja, taugt, oder? Endlich ist er wieder da, der Chrissy. Endlich ist er wieder da. Biegt nicht mehr so vollkommen an seinen Notizen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die kurzzeitige
Ja, was hast du dann? Dann liest du vor. Dann liest du vor, wenn es dir nicht taugt. Ich kann es nicht anders machen.
Ich will das verinnerlicht von dir höchstpersönlich erzählt bekommen.
Ja, da hättest du vorher mit Zeit nehmen müssen, weil jetzt ist es zu lange her, dass ich das gelesen habe. Also, du, Olli, erzähl uns einmal was über Stella Wien. Worum geht's da?
Das waren ja deine Helden jetzt, alle, die drei Fragezeichen.
Ja, weil ich hab das Buch vor ungefähr 2 Monaten gelesen.
Dann hättest du es halt nur mal gelesen. Du liest ja jede Woche ein Buch. Das finde ich übrigens auch ganz tolle. Liebe Leute, wenn ihr euch was vornehmt, wenn ihr in der Fastenzeit, die für uns alle doch Entbehrungen auch bedarf, dann kündigt alle eure Netflix-Accounts und lest einmal, also nicht nur einmal in der Woche, sondern lest ein Buch pro Woche, so wie der Christian. Der macht das jetzt schon seit mehreren Wochen und es taugt ihm. Er ist wie ausgewechselt, er schaut noch weiter über den Tellerrand, als er sowieso schon schaut. Und das ist eine Sache, die wirklich ich jedem ans Herz legen will. Was hast du denn da schon alles gelesen, Christian, außer Permanent Record?
Permanent Record fällt in die Aufzeichnung eigentlich noch gar nicht hinein, weil ich es nur im alten Jahr gelesen habe. Warte mal, ich habe mir das eh aufgeschrieben, weil ich ja sonst die Übersicht verliere. Augenblick. Kann ich gleich sagen. Was habe ich gelesen? Da. Genau. Ich habe gelesen Jim Carrey, Memoiren und Falschaussagen. Dann habe ich gelesen eine kurze Geschichte der Zeit. Das habe ich vor 20 Jahren schon mal gelesen, jetzt noch einmal.
Das kenn ich auch.
Dann habe ich gelesen Rich Dad, Poor Dad. Dann habe ich gelesen Unser allerbestes Jahr. Hört sich jetzt nicht sehr eher aus wie ein Liebesroman, ist es aber nicht. Da geht's. Das ist ein schöner Roman eigentlich, wo es darum geht, dass ein Vater mit seinem Sohn, der die Schule abbricht, also ein Jahr verbringt und er erzieht ihn so, dass dass die, glaube ich, dreimal pro Woche müssen so einen Film anschauen, seiner Wahl, also was der Vater halt auswählt, um das Kind dann, den Sohn dann zu erziehen. War super und vor allem auch hast viele gute Filme drinnen und Filmtipps drinnen. Da habe ich mir einiges rausgeschrieben,
ja
jetzt was
ich auf meine Watchlist. Mit unserer Freundin, der Anna Hit, da schaust du ja jetzt einmal pro Woche einen Film an, habe ich gehört. Das ist auch ein schönes Projekt.
Stimmt, ja.
Super, liebe Grüße an der Stelle an die Anna Hit.
Ja, auch von mir. Dann habe ich gelesen, Der Börse, einen Schritt voraus, Klassiker. Dann habe ich gelesen, Du bist der Hammer und jetzt Der Weg des wahren Mannes, ein Männerratgeber. Das ist jetzt mein Buch, bin ich aber bald fertig, bin ich schon bei, ich glaube, 85%. Kann sich nur mehr um ein paar Minuten handeln, bis ich da durch bin. Und dann habe ich mal hergelegt, ich bin ja auch so an den nordamerikanischen Ureinwohnern interessiert und da habe ich ein schönes Buch aus den 70er Jahren, Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses. Entweder das oder ich liest dann der Club Dumas, der verfilmt worden ist vom Roman Polanski dann mit, wie heißt es, Neun Pforten. Eins von den beiden werde ich dann in Angriff nehmen. Das sind dann schon dickere Werke, da muss ich dann schauen, dass ich wirklich in der Woche durchkomme. Darum bin ich ganz froh, dass ich jetzt mit dem Buch schon ein bisschen früher fertig bin. Dann habe ich in der Woche noch Zeit schon quasi, um vorzuarbeiten, wenn du verstehst, was ich meine.
Super, ja. Ich hätte auch noch einen guten Buchtipp für euch da draußen und auch für dich vielleicht. Den kannst du dann auf deine Liste hinzufügen für die kommenden Monate. Aber das sage ich dann erst, wenn wir dann nochmal reflektieren, ganz kurz am Schluss über den gläsernen Menschen. Da haben wir ja noch ein, zwei Sätze, vielleicht sich jeder vorbereitet. Mhm. Genau. Ja, gehen wir wieder zurück. Ich kann mich eh noch ganz genau erinnern. Drei verschiedene Abhörmethoden. Und da hat es doch dann auch noch einen Zwischenfall mit dem bolivianischen Präsidenten gegeben. Also der Edward Snowden ist ja dann von Hawaii.
Warte mal kurz, so weit sind wir noch nicht. Okay. Wir haben Stellar Wind, haben wir noch nicht. Stellar Wind ist die höchste Geheimhaltungsstufe innerhalb der NSA. Und George W. Bush hat dieses Überwachungsprogramm damals nach 9/11 genehmigt, in diesem sogenannten President's Surveillance Program. Und die Aktivitäten dieses Programms umfassen nicht nur Data Mining, sondern auch ein Vorratsspeicher und klassifizierte Kommunikation der amerikanischen Bürger sowie E-Mail-Verkehr, Telefongespräche, Chats und so weiter. Und auch Finanztransaktionen und sonstige Internetaktivitäten.
Ach so,
wirklich? Das natürlich ist nicht ganz rechtens. Er hat es dann später dann wieder zurückgenommen. Gibt es aber nach wie vor. So, um das kurz zu machen, ich habe herausgehört, dass zwischen den Zeilen, dass es dir schon ein bisschen zu langweilig geworden ist. Auf jeden Fall geht das Ganze, diese Überwachung funktioniert auch ohne richterlichen Beschluss. Und ja, eigentlich ziemlich
organisiert. Ja, nein, das ist...
Wenn man sich das überlegt, nicht? Dass da die Daten wirklich gespeichert werden und wenn du es jetzt vornimmst, anschaust...
Einfach so, dass, nämlich ohne Einverständnis und das ist einfach die Schweinerei.
Ja, und auch ohne Ding, das du machst. Du musst nicht einmal in irgendein Fadenkreuz einer Fahndung kommen. Ja?
Genau.
Einfach jetzt im Moment. Ja, und wir haben vorher gesagt, dass der Edward Snowden nach Hongkong gegangen ist, um das dann offen zu legen. Es wurde dann dort aber bald zu heiß und er wollte ausreisen, entweder nach Island oder nach Kuba und musste dadurch über Moskau reisen. In Moskau durfte er allerdings dann nicht weiterreisen, weil seine Pässe von der amerikanischen Regierung für ungültig erklärt worden sind. Also haben sie die Russen den Snowden dann geschnappt, auch verhört und wollten ihn auch ein bisschen auf ihre Seite ziehen. Er ist natürlich darauf nicht eingegangen und ist halt dann in Moskau geblieben, weil er nicht mehr wegkam. Hat mittlerweile Asyl dort auch beantragt. Er hat, kann man sich auf Wikipedia anschauen, in ganz vielen Ländern übrigens Asyl beantragt, aber keines dieser Länder hat ihm das Asyl auch zugestanden, haben wirklich irgendwelche Ausreden halt daherzogen. Entweder für viele Länder musst du auf dem Boden sein, um den Antrag auszufüllen zum Beispiel, andere haben es ja, in Wahrheit aus Angst natürlich vor den USA abgelehnt. Kann man alles ganz genau nachlesen. Und jetzt kommen wir kurz zu dem Österreich-Bezug. Weil nicht nur, dass es ja in Wien im 14. Bezirk angeblich eine NSA-Abhörstelle gibt oder gegeben hat. An das wirst du dich wahrscheinlich auch noch erinnern.
Nein.
Das war eher mal so ein mittelgroßer Skandal. Da wohnen übrigens Bekannte von mir ganz in der Nähe. Erstens, wenn man da vorbeigeht, ich bin da öfters auch schon vorbeispaziert. Ich meine, das Gebäude schaut sogar schon so aus. Ja, wie ein absolutes Überwachungsgebäude, wird vom österreichischen Bundesheer aber geschützt, ist auch vor aller Augen und jeden mittlerweile einfach wurscht. Ja, aber der Österreich-Bezug in dieser ganzen Snowden-Affäre war das, dass der bolivianische Präsident auf einer Tagung war und dann über Moskau nach Hause fliegen wollte. Und über österreichischen Gebiet ist dann diese Maschine zur Landung gezwungen worden. Wahrscheinlich von den Eurofightern, denke ich mal.
Ja, klar.
Und diese Maschine ist dann in Schwechat gelandet und durchsucht worden. Und es war angeblich so, ich weiß ja nicht, wer das dann da durchsucht hat, ob das dann CIA-Leute waren, die eigentlich ja in Österreich gar nicht offiziell agieren dürften. Oder ob das österreichische Polizei war. Aber Edward Snowden wurde an Bord nicht gefunden. Nach dieser ganzen Affäre war Bolivien übrigens eines der wenigen Länder, die, also ich glaube sogar das einzige Land, das aktiv Edward Snowden Asyl angeboten hätte. Aber die Russen haben ihn nicht mehr ausreisen lassen. Mhm. Aber ich finde das auch arg, weil das hat für internationale Irritation gesorgt, dieser außerplanmäßige Zwischenstopp. Genau gesagt war es am 2. Juli 2013. Weil das war ein Präsident, du kannst jetzt nicht an Präsidenten plötzlich einfach irgendwie ein anderes Land kann den eigentlich nicht dazu zwingen, irgendwo da sie ja jetzt da durchsuchen zu lassen und so. Das war eigentlich eine unglaublich arge Sache. Der hat zum Beispiel auch der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon damals hat da den Zwischenfall kritisiert und betonte die Unverletzlichkeit von Staatsoberhäuptern, diese hätten Immunität. Ja, und jetzt sieht man mal, wie weit es mit der Immunität her ist, wenn die Amis was wollen, oder?
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich eigentlich eine sehr peinliche Angelegenheit.
Mhm. Voll.
Ja. Na, mittlerweile hat der Ed die Aufenthaltserlaubnis, denke ich, in Russland bekommen. Ist das richtig? Der wohnt, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, er ist auch Vater geworden. Junger Vater, hat geheiratet. Mhm. Seitdem über die haben wir noch gar nicht geredet, oder? So richtig über seine.
Über die haben wir noch nicht geredet, Freundin. Die langjährige Freundin Lindsay Mills.
Genau, naja, das steht zwar da jetzt auch in deinem ganz tollen Handout, Christian, aber das habe ich natürlich auch tatsächlich gehört und gelesen und über diese Lindsay Mills, über die geht es natürlich auch sehr intensiv und sehr viel im Buch. Das dürfte ja eine ganz interessante Frau auch sein, die er übrigens über eine Börse kennengelernt hat damals.
Wall Street, wo?
Die hat einen ganz witzigen Namen gehabt, diese Partnerbörse. Das habe ich mir jetzt leider nicht gemerkt, wie die Partnerbörse geheißen hat, über die er kennen.
Also Partnerbörse, ja.
Ach so, ja, okay. Ja, du, weil du der Bitcoin-Haber natürlich verstehst unter einer Börse was anderes.
Gut, auf jeden Fall Eltern sind's, leben in Moskau. Er schreibt, dass er immer noch sehr unter dem Radar fliegt und dass er darauf achtet, wenn er über einen Zebrastreifen geht, dass er nicht in Richtung der Autos schaut, dass ihn die Dashcams, die in Russland sehr verbreitet sind, nicht aufzeichnen. Und schaut nach unten, Kappe. Und versucht einfach, alles, was er damals beim Geheimdienst gelernt hat, einzusetzen, dass er möglichst unerkannt bleibt, weil er natürlich auch ein Gesicht hat, das jeder auf der Welt kennt oder kannte. Ja.
Interessant eigentlich, dass da so ein Mensch dann, der sein Privatleben und seine Privatsphäre so schützt und paranoid natürlich auch ist, dann eine Autobiografie schreibt.
Aber die Autobiografie hat auch diesen Podcast dann inspiriert. Ohne die Autobiografie würde es diesen Podcast vermutlich jetzt nicht geben. Und das Gute war, dass es jetzt wieder einmal in unser Bewusstsein gekommen ist, was der damals aufgedeckt hat, weil sonst verschwindet das. Also da sollte man ja drauf achten. Olli, du wolltest noch ein bisschen irgendwas mit Metaphysisches, was wolltest du noch Metaphysisches, erzählen?
Ja. Na, ich wollte erst einmal sagen, dass das wirklich ein sehr empfehlenswertes und interessantes Buch ist. Hat mich zum großen Teil sehr gefesselt. In der Mitte ist ein bisschen sehr expertenhaft. Wie sage ich das jetzt am besten? Da hat es mir ein bisschen verloren, weil es einfach zu sehr auf das eingeht, sehr, sehr Experten, Haft wo man einfach sie mit der Materie auseinandergesetzt haben muss. Ja. Und weißt du, warum ich so herumstotter? Weil du mich eingeschläfert hast heute. Meine Zunge ist gelähmt, weil ich
Der Zug ist gelebt, dass du viel saufst.
Okay, auf jeden Fall super Buch und super Hörbuch, empfehlenswert und ja, natürlich bringt es einem zum Nachdenken. Du hast vollkommen recht. Es ist so, dass dieser gläserne Mensch nicht nur im Haus der Natur steht, wie wir beide im Gespräch vor einigen Tagen bemerkt haben, den wir beide kennen in Salzburg. An den denkt man auch vielleicht, wenn man an den gläsernen Menschen denkt und in der Region wohnt, sondern eben an die Datenkralle. Und ich denke mal, zum einen geht es da natürlich um die Werbung und im Worst Case, und das erwähnt er natürlich schon auch im Buch, geht es halt einfach um Extremfälle, wie es halt auch in der Vergangenheit schon gegeben hat, wenn Personenüberwachung, siehe, weiß ich nicht, Stasi, NSDAP, Nordkorea, China und so, wenn die auf einen Knopf drücken wollen und die Existenz ausschalten wollen oder wollten, dann geht das jetzt einfach sehr, sehr einfach. Und zusätzlich, und das gibt es auch in dem Buch, das ich noch erwähnen wollte, das wird da sehr plakativ herausgestellt. Das Buch heißt Quality Land und ist von Marc-Uwe Kling. Das ist der Typ von den Känguru-Chroniken. Aber Känguru-Chroniken finde ich persönlich nicht so toll. Aber das Quality Land ist ein Hammer. Es ist erstens lustig und zweitens wahnsinnig informativ. Und da geht es auch um so eine Art Ranking-System. Und das ist was sie auch zum Teil schon in gewissen totalitären Staaten gibt, wie China oder sonst was, wo man anhand von daran gemessen wird, ob du ein braver Staatsdiener bist oder ein braver Bürger. Und dementsprechend, wenn du dich ordentlich verhältst, dann bekommst du Vorteile für dein Leben. Und vor allem, Christian, das haben wir beide auch schon irgendwann mal in einem Gespräch erwähnt, vor allem auch Vorteile für deine Familie und für deine Nachkommen. Und das ist auch das, was du vielleicht vorher gemeint hast, dieses Aussteigen. Es ist noch nicht zu spät sozusagen, weil es betrifft natürlich nicht nur dein Leben, dein momentanes Leben, sondern es eben auch das deiner Nachkommen. Denen vererbst du sozusagen auch deine Datenkralle, wenn man das so sehen möchte. Ja, das ist mir
Ist das
jetzt
schon ein
noch
Schlusswort, Olli?
eingefallen dazu. Ja.
Ich höre da was.
Was denn?
Hörst du es nicht?
Jetzt höre ich es auch. Es ist die schöne Melodie. Die schöne Melodie von unserem Freund aus Salzburg, der auch bald zum Experten-Talk kommen wird in einem unserer nächsten Podcasts. Wenn ich die Musik höre, dann denke ich immer an eine Frage. Und diese Frage, die möchte ich da jetzt stellen, Christian.
Die Bananenrubrik.
Bananenrubrik.
Und in dem Fall lautet sie: Was magst du lieber? Einen schönen Urlaub auf Hawaii oder Bananen?
Bananen.